Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Leute, ich sag euch, wie es ist. Das Wetter ist immer noch scheiße, aber die Stimmung ist...
Hype ist hoch.
Am Höhepunkt angekommen. Denn eigentlich hätten wir uns heute nicht mit Peace begrüßen müssen, sondern mit Olla, oder? Sagt man doch so, oder was heißt das?
Ja, Olla.
Oder Peace heißt doch eigentlich...
Frieden.
Santé, aber nee, Olla, Schatzi. Denn Leute, ihr glaubt es nicht, aber Schatzi und ich haben gerade Urlaub gebucht. Und das war eine sehr spontane Aktion, quasi mehr oder weniger. Und ich freue mich riesig.
Ja, man merkt es. Auf jeden Fall spontan. Bis vor 3 Tagen wussten wir noch nicht, dass das ein Fakt sein wird.
Also ich meine, gut, ich kenne ja Leute, die sich spontan einen Tag vorher mal schnell ein Ticket holen, um nach Paris zu fliegen oder sonst wohin. Also natürlich kann man auch noch mal viel spontaner verreisen, als das Schatzi und ich jetzt machen. Aber da wir sonst eher aus einer Familie kommen, wo man seinen Jahresurlaub schon gefühlt ein Jahr vorher manchmal schon bucht, sind wir diesmal relativ spontan. Denn wir haben tatsächlich erst im Verlauf der letzten paar Tage hat sich dieser Gedanke überhaupt erst entwickelt. Und allein dafür, für die Zeit zwischen Gedankenentwicklung und Nägel mit Köpfen machen, ist auch für unsere familiären Verhältnisse extremst wenig Zeit verstrichen. Und somit haben wir innerhalb von 4 Tagen uns dazu entschieden, in nicht mal mehr 2 Monaten einfach spontan, und ja, für unsere spontan. Verhältnisse ist das spontan, nach Gran Canaria zu fliegen.
Oh ja, wir werden das machen.
Ist das geil, Leute.
Schatzi träumt jetzt schon von Sonne.
Ja, ich meine, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich meine, hallo, hier schneit's gerade schon wieder in Berlin. Und ja, wir schreiben inzwischen den 14. März. Also ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber
lass die Pause bitte genauso drin.
Na, selbstverständlich. Ich muss mich jeden Tag aufs Neue fragen, in welchem Monat ich mich hier befinde, weil es könnte eigentlich die ganze Zeit nur Januar sein hier, wenn man nach Wetterlage geht. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich habe alles überwunden. Von mir aus kann jetzt passieren, was will. Ich werde im Mai nach Gran Canaria fliegen und das rettet mich jetzt über diesen restlichen Winter auch noch hinweg.
Alles klar. Ja, Schatzi ist schon Feuer und Flamme für Meer.
Ja, ich freue mich aufs Meer, auf die Playa. Darauf freue ich mich am meisten. Vamos a la Playa wird mein Urlaubsmotto werden. Im Gegensatz zu Schatzi,
das ist auch dein Urlaubssong,
die gleich herausgefunden hat, dass es ja da im dahinter, also in, hinter unserer Herberge befindlichen Gebirge, ein quasi kanarisches, von den kanarischen Aborigines ein Freilichtmuseum gibt.
Freilichtmuseum.
Da will natürlich dann hier das Unter-Uldingen von Gran Canaria quasi.
Oh ja, genau.
Da will natürlich dann Schatzi hinwandern. So, das heißt, Schatzi wird wandern gehen, ich werde an der Playa liegen und mal gucken, wie wir zusammenkommen, Schatzi.
Es wird schon werden. Ja, es war jetzt echt, wir haben heute gesagt, ja, lass uns vor dem Podcast darüber reden. Ja, 2 Stunden später haben wir einen Urlaub gebucht.
2 Stunden später hatten wir eine Unterkunft und 2 Flüge gebucht. Leute, so kann es gehen und ich freue mich riesig. Und natürlich haben wir das auch extra gemacht, damit wir heute endlich mal wieder mit so richtig guter, positiver
Gute Laune.
Energie und guter Laune in diese Podcast-Folge reinstarten können, die natürlich auch heute einiges auf dem Zettel hat. Wir haben viele Dinge zu besprechen, von denen ich zunächst dachte, dass das bestimmt ganz brisant und spannend wird, von denen ich jetzt inzwischen aber sagen muss, dass das wohl leider jetzt gleich die langweiligste Berichterstattung werden wird, die ihr jemals in dieser Podcast-Historie erlebt haben werdet.
Ach wirklich? Glaubst du das?
Natürlich nicht, wenn ich dich an meiner Seite habe, Schatzi, weil du bist ja immer für gute Überraschungen und die, die spritzige Prise Humor bekannt. Aber, also Leute, um euch jetzt mal alle in unser leberwurstfarbenes Bötchen des heutigen Tages hineinzuholen. Es geht natürlich um die Oscar-Verleihung.
Selbstverständlich.
Nach dem ESC-Vorentscheid ist vor der Oscar-Verleihung.
Ich möchte übrigens anmerken, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, aber ich finde es immer faszinierend, wenn ich da jemandem das erzähle, vorwiegend jetzt Kollegen, weil ich die erst seit 1,5 Jahren kenne, dass ich die Oscars gucke und dann habe ich da mal mental nachgerechnet, seit wie vielen Jahren wir ununterbrochen die Oscars gucken. Ich glaube, wir haben damit angefangen, da war ich in der 8. Klasse. Also 2008, 2009, eher 2008. Das sind dann jetzt halt auch schon wieder viele, viele Jahre. Was sind das?
15 Jahre.
Wir gucken die seit 15 Jahren Oscar-Verleihungen.
Seit 15 Jahren gibt es immer eine Nacht im Jahr, in der knallhart der Wecker auf eigentlich immer 2 Uhr morgens gestellt wird und sich die Nacht dann bis zum frühen Morgen um die Ohren geschlagen wird. So auch dieses Jahr. Erster Schock des Jahres ist, dass die Oscar-Verleihung dieses Jahr schon um 1 Uhr morgens begonnen hat, weil genau just zu diesem Zeitpunkt die Americanians ihre Sommerzeitumstellung hatten.
Genau, die haben von Samstag auf Sonntag auf die Sommerzeit umgestellt und wir machen das ja erst übernächste Woche, nämlich wenn ich bei dir in Berlin bin, können wir uns alle zusammen schon mal merken, dass das uns in dieser von Drei-Groschen-Oper auf Sonntag wird uns eine Stunde geklaut.
Oh nein, das heißt, ihr seid eine Stunde kürzer bei mir als gedacht.
Ja, das stimmt, nein. Ja.
Eine Stunde weniger Party.
Oh nein.
Schade. Naja gut, dafür wird es umso noch schöner. Aber ja, deswegen, und ich habe das tatsächlich erst Sonntagabend, bevor ich quasi ins Bett gehen wollte. Ich lege mich eigentlich immer noch mal so ganz kurz hin.
Ja, aber gut, dass du was gesagt hast. Ich hatte nämlich nicht mehr geguckt.
Ja, okay, krass. Ich dachte nämlich erst, du klangst so, als wüsstest du es sofort. Denn ich habe, bevor ich mich dann so um 22 Uhr, dachte ich mir, ja gut, jetzt kann ich ja quasi noch mal so 4 Stündchen vielleicht ein bisschen vor mich hinschlummern. Und dann um 2 Uhr, wie immer, stelle ich mir den Wecker und dann geht die Sache los. Und dann geht die aber immer so bis 6 Uhr morgens und dann muss ich eh bald schon wieder aufstehen. Also war es das dann auch schon wieder mit Schlafen. Und dann wollte ich schon, um gut vorbereitet zu sein, was ich ja immer sein will, schon mal schauen, okay, gut, wann genau geht's nochmal los und wo genau muss ich mich nochmal dann hier in den Stream einklinken.
Oh ja.
Und dann sehe ich mit Erschrecken, dass die ganze Scheiße schon um 1 Uhr morgens losgeht. Früher denn je. Tja, Gott sei Dank haben wir das alle noch bemerkt.
Ja, wir haben das alle noch bemerkt und waren dann auch um 1 am Start. Ich möchte dich aber auch daran erinnern, dass wir die ersten Jahre so ganz crazy sind und schon immer um 1 aufgestanden sind, um uns Red Carpet anzugucken.
Absolut. Und dazu muss man tatsächlich dieses Jahr sagen, wir haben das quasi bewusst boykottiert, denn Red Carpet ist dieses Jahr die größte Verarsche aller Zeiten gewesen. Der Red Carpet, der rote Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung, und jetzt müsst ihr alle ganz stark sein und euch irgendwo festhalten, war nicht rot. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wieso die das umgeändert haben. Ist denen die Farbe ausgegangen? War es zu teuer? Sie haben es dann, die Verantwortlichen dafür, haben die neue Farbe des nicht mehr roten Teppichs dann liebevoll Champagnerfarben getauft. In diversen Nachrichtenportalen meines Vertrauens stand aber drin, dass man es auch schlicht und ergreifend auch einfach hätte beige nennen können. Sie sind vielleicht diesen Beige-Trend. Oh mein Gott, das ist ja gerade der krasseste Beige-Trend. Jeden Tag aufs Neue lese ich von irgendwelchen Kolumnen, die sich darüber auslassen, wie schlimm das ist, dass gerade Eltern, die in diese Beige-Sucht verfallen sind, ihre Kinderzimmer auch completely in Beige ausstatten. Und was das für die Kinderpsyche bedeutet, wenn Kinder in einem farblosen Umfeld aufwachsen. Und jetzt kommst du, Schatzi.
Ich möchte erzählen, dass es einen Instagram-Account gibt, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Die hat auf jeden Fall quasi ein Parodieformat in den Reels, was sie Sad Beige for Sad Beige Children, also Sad Beige Blank for Sad Beige Children nennt. Die macht das immer in so einem deutschen Akzent und meint Welcome to Werner Herzogs Sad Beige Toys for Sad Beige Children. Und dann hat sie immer irgendwelche echten Seiten, die Dinge verkaufen für Kinder, die ja wirklich nur grau sind. Und eins, was ich sehr gefeiert habe, ist so ein Farbfilter auf einer Kinderkleidungsseite, was wirklich einfach nur 40 unterschiedliche Beige-Töne sind, die sie dann jeweils die Farben vorliest. Ich werde das Laura zukommen lassen, sie wird das sicher auf Instagram einmal verlinken, aber es ist ganz großartig und ich erfreue mich jedes Mal diesem Sad Beige Toys for Sad Beige Children und ja, Werner Herzog für Kinderspielzeug quasi.
50 Shades of Beige, könnte man also quasi sagen. Ja. Und es ist aber wirklich so, ich kenne auch diverse Leute, die gerade completely auf dieses Beige abfahren und sich auch selbst ausschließlich nur noch in Beige kleiden und alles ist beige, ihre Wohnung richten sie nur noch beige ein, beige ist key. Und es ist wohl wirklich so, dass da, also weil diese Kolumnen und Artikel häufen sich, dass das wohl wirklich ein Thema ist. Was es für kleine Kinder bedeutet.
In meiner Instagram-Kinder-Bubble oder Instagram-Eltern, amerikanischen Eltern-Bubble ist es seit 3-4 Jahren schon ein Problem.
Kann ja sein, dass dieser Trend quasi, du bist ja eher so international unterwegs in deiner Instagram-Bubble.
Oh, ja.
Ich not. Ich bin sehr, sehr regional unterwegs in meiner Instagram-Bubble. Dementsprechend ist das vielleicht jetzt erst hier angekommen, der Trend, weil hier in Berlin ist immer noch Berghain-Style angesagt. Also in beigen Klamotten kommst du nicht ins Berghain, auch nicht im Jahr 2023. Von dem her hat es eine Weile gedauert, bis der Beige-Trend auch in Berlin angekommen ist, aber jetzt langsam ist er da und das ist wohl echt eine krasse Sache. Und scheinbar haben sich eben auch die, oder wer der die Entscheidungsträgerin ist, der über die Farbe des Oscar-Teppichs entscheiden darf, aber dort scheint auch die Beige-Sucht, die Obsession für Beige angekommen zu sein. Und der rote Teppich dieses Jahr war einfach mal Champagnerfarben. Nun ja.
Ja, wie wunderbar.
Da haben wir uns gedacht, das brauchen wir uns nicht anschauen. Steven Gätchen in allen Ehren, aber der stellt auch jedes Jahr immer nur die gleichen Fragen. Sorry to say.
Ja, das ist ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, was das für eine fremdschämige Angelegenheit war. Vor allem so in den ersten Jahren, so vor 7, 8 Jahren war das ja wirklich, wirklich übel. Da standen sie wirklich ganz am hintersten Ende dieses roten Teppichs mit so einem Winker, den man sich da so engagiert, haben ganz peinliche, schlechte Fragen gestellt zu den Promis, die da gar keinen Bock drauf hatten. Also, ja, es ist besser geworden.
Ja, das stimmt. Und das einzig Gute, wofür dieser Red Carpet bisher eigentlich auch immer noch so getaugt hat, war halt, um schon mal die Lage zu checken, wie es so mit den Kostümen aussieht. Da muss ich auch ehrlich sagen, Schatzi, da habe ich mich auch vorhin extra nochmal belesen und informiert, weil mir während der Verleihung, sorry to say, aber jetzt gar nicht so richtig krass was ins Auge gefallen ist. Weil sonst hat man
doch
ja immer bei diversen, dann kommen die einfach schon auf die Bühne, irgendwelche LaudatorInnen oder auch die PreisträgerInnen und dann haben die schon was richtig Geiles an. Und dieses Jahr gab es tatsächlich nur ein einziges Dress, wirklich ein Dress to impress. Dafür gibt es nur ein einziges, was dafür für mich das Label kriegt. Alle anderen Dresses waren eher, klar, es gibt sie auch immer, die wo man sich fragt, war bei Dolce & Gabbana schon Feierabend und es war nur noch Humana offen oder woher hast du dieses Kleid oder so oder halt einfach super lame durchschnittlich. Dieses Jahr fand ich tatsächlich die Kostümauswahl gar nicht mal so außergewöhnlich besonders schön.
Aber erinnerst du dich an diesen einen Laudator, ich habe gerade seinen Namen nicht parat, der aussah, als hätte er so ein gründerzeitliches, so 1780 Sakko an, mit so einem Stehkragen. Das war, der hat zusammen eine Laudatio gehalten mit ihm daneben, der diesen 70er, überdimensionierten 70er Jahren Hemdkragen über seinem Sakko trug, so braun mit innen so Lachsfarben besetzt und er trug etwas, das sah aus, als hätte es George Washington getragen, vom Schnitt her, aber dann war der Stoff ultra dünn, das saß auch total scheiße. Ich weiß nur, dass ich mir das angeguckt habe, ja, historisch passt es irgendwie, warum trägst du es und warum ist der Stoff so schlecht?
Ich erinnere mich daran tatsächlich gar nicht, aber ja, scheine ich ausgeblendet zu haben. Ich erinnere mich eher an The Rock.
Ja, er trägt Leberwurst.
Schatzis erstes Kommentar in unserem Oscar-Chat war, okay, The Rock trägt Leberwurst. Und ich fand es aber wenigstens eins der einigermaßen besonderen, außergewöhnlichen Kostüme und es stand ihm hervorragend.
Naja, aber The Rock kann ja auch gar nichts von der Stange kaufen. Ich glaube, er kann kein einziges Sakko von der Stange kaufen. Das heißt, es muss ja irgendwie immer gut sitzen und gut geschneidert sein.
Das stimmt. Also wenn jemand Leberwurst tragen kann, dann wird es wohl The Rock sein. Und es stand ihm vorzüglich.
Ah, ich scrolle hier gerade durch die Kleider. Und mir fällt gerade wieder auf Cara Delevingne. Das Kleid fand ich ziemlich gut. Wolltest du das sagen?
Maybe, baby, ist es auch genau das, wo ich vielleicht sagen wollte, das war für mich das einzige Dress to impress Dress, was es an diesem Abend gab. Sie hatte einfach so ein richtig geiles rotes Kleid an, mit einer geilen Schleppe, ich glaube auf der einen Seite so geschlitzt und dann schulterfrei und auf der anderen Seite der Schulter, also diametral gegenübergesetzt zu diesem oder einfach nur diagonal gegenüber von dem Schlitz ja. im Bein, war dann auf der anderen Seite die Schulter so ein bisschen ausgebuchtet. Also es war echt von der Form her geil und halt einfach in so einem richtig tollen Rot. Es stand ihr vorzüglich und das war das einzige Dress, was ich richtig geil fand. An diesem Abend.
Ja, muss ich auch sagen. Es ist übrigens von Ellie Saab, falls es ihm irgendwas was sagt. Und hier, um zur Vollständigkeit halber, die Leberwurst, die The Rock trägt. Also es ist ein maßgeschneidertes Seidensakko, so wie es aussieht, in Hellachs, ich weiß nicht, rosa, doppelt geknöpft und es ist von Dolce & Gabbana.
Natürlich, na klar, von wem auch sonst. Ja, das sind quasi die zwei einzigen Dresses, die so wirklich beeindruckt haben und aufgefallen sind. Ansonsten war da auch viel langweiliges Zeug dabei, muss man auch ehrlich sagen.
Da war viel schwarz-weiß war da dabei, ja.
Viel schwarz, viel weiß, einfach irgendwie, also viel auch, wo man sagen kann, natürlich, klar, schönes Kleid, gar keine Frage, aber halt auch irgendwie Lamé.
Ja, also ich sehe gerade, das Kleid von Jamie Lee Curtis fand ich auch sehr stilvoll. Es ist mit so hell, auch eher ins Leberwurstfarbene, aber mit ganz viel so Strasssteinen besetzt.
Das stimmt, das hat ihr auch gut gestanden. Und wessen Outfit ich auch richtig cool fand an diesem Abend, war das Kleid von Malala, die auch da war. Die auch, dazu kommen wir später bestimmt noch, Bestandteil einer der rar
gesäten... Wer weiß, versprich nichts, was wir nicht halten können.
...kleinen Jokes waren, die an diesem Abend auch noch performt wurden. Und die war komplett in Silber gekleidet, was ich natürlich sehr schön fand, weil sie komplett geglitzert hat. Und hatte dann quasi noch wie so eine kleine, also halt ihr halber Kopf war noch bedeckt mit so einem Kapuzenaufsatz. Aber es war alles in dieses Kleid integriert. Also das komplette Kleid sah so aus einem Guss von so quasi dieser Kapuze bis runter zu den Zehenspitzen und alles halt in so einem Silber. Das fand ich auch ziemlich cool.
Ich muss auch sagen, was mir wirklich auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist das Outfit der zwei Regisseure des Gewinners für besten Film, weil die hatten auch wirklich geile Sachen an. Also Schreiber und Regisseure. Der eine hatte ein Sakko an, was einer Strickjacke, die in dem Film eine Rolle spielt, an, wo hinten Punk draufsteht und so ein Weinrot, Punk in Gold und auf den Ärmeln so Drachen-Schlangenmuster-Applikationen drauf. Und der andere trug Anzug, aber mit rotem Hemd. Ich glaube, rotes Hemd und roter Brillenkette und so. Also die waren sehr gut aufeinander abgestimmt und die waren auch wirklich gut. Ich erinnere mich auch am ehesten, was die Männer getragen haben dieses Jahr als die Frauen.
Du sagst es. Also erstens ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, dass tatsächlich die Siegesredenhalter des Siegerfilms und auch noch diverse anderen Preise, die Typen waren nicht nur einmal auf der Bühne, Spoiler, tatsächlich dann etwas anhatten, was an den Film angelehnt war. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ja, sad but true, es war dieses Jahr tatsächlich so, dass mir auch die Outfits der Herren mehr im Gedächtnis geblieben sind und mehr aufgefallen sind als die durchschnittlich schwarz-rot-weißen Kleider der Frauen.
Ich habe gerade noch gesehen, Angela Bassett hat lila getragen. Sah auch sehr gut aus.
Das stimmt, das hat ihr auch gut gefallen. Ähnlicher Schnitt wie Cara Delevingne, auch so schulterfrei und so.
Und dann Rüsch auf der, oder so Puff auf der einen Seite. Ja, aber das ist auch eine geile Farbe. Also, ihr hat das sehr gut gestanden. Aber das waren die einzigen zwei Kleider, die so rausgeknallt sind, farbtechnisch. Von so den ersten Reihen.
Absolut, sogar Lady Gaga hat was total langweiliges Schwarzes einfach nur getragen. Auch Rihanna hat was total langweiliges Schwarzes getragen. Da konnte auch ihr Babybauch nichts retten. Also da war echt wenig Impressives dabei.
Ich habe ihn gefunden, Jonathan Mayers heißt der Mann, der den George Washington Gedächtnis-Look trägt.
Alles klar, jetzt wissen wir das auch. So Leute, und leider geht's auch genauso unspektakulär weiter, denn die Outfits sind auch ein bisschen symbolisch für den Ablauf des Abends. Sagen wir mal so, denn In meinem Freundeskreis wussten natürlich viele, dass ich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars anschauen werde. Und ich wurde tatsächlich auch direkt am Montag von diversen FreundInnen gefragt: Oh mein Gott, und wie war's? Wie waren die Oscars? Was ist passiert? Was hast du erlebt? Was war das Spektakel? Was gab's für Pannen, Pleiten und sonst wie noch irgendwie für Sachen?
Ja, nein.
Und ich muss ehrlich sagen, Schatzi, also das Spannendste für mich, da wo mein Pulsschlag so richtig am höchsten Level war, waren die ersten 15 Minuten. Denn die ersten 15 Minuten standen mal wieder, wie sollte es auch bei meinem Karma anders sein, im Zeichen der technischen Probleme. Ich weiß ja nicht, wie du das wahrgenommen hast, Schatzi, aber ich war am Rande meiner Verzweiflung.
Ich weiß ja nicht, wo du warst, aber ich war entspannt.
Er hätte mich extra so gut vorbereitet. Extra noch am Abend vorher mir sogar rausgesucht, wo wird die Scheiße schon wieder gestreamt. Ich habe ja keinen Fernseher, ich muss ja das Internet nutzen. Extra schon quasi auf den, also das Portal geöffnet, wo das gestreamt wird.
Ach verdammt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch einfach hätte das Fernsehen über meine Fritzbox anschalten können. Ich habe es dann auch gestreamt, aber ich hätte ja auch Fernsehen anschalten können. Verdammt.
Na toll. Ja, okay, also sagen wir, wie es ist. Es lief nämlich auf einem Privatsender und der heißt Pro7. Es gibt natürlich auch noch RTL und Sat1, aber für Red Carpet und die Oscars ist seit Jahrzehnten Pro7 verantwortlich. So, ich extra schon hier Pro7 geöffnet.
Wohlgemerkt, Red von Pro7 müssen die sich jetzt in Fleisch, in Leberwurst umbenennen. In Champagner.
In Champagner müssen sie sich jetzt umbenennen, absolut. Das wäre mal unser Vorschlag für euch da draußen, für die Leute von Pro7, die uns gerade zuhören. Naja, auf jeden Fall, ich war perfekt vorbereitet. Um 1 Uhr morgens klingelt mein Wecker, ich stehe auf, klappe den Laptop auf, denke mir, alles super, klicke auf Play. Nichts passiert. Und das auf alle Arten und Weisen. Ich weiß nicht, ich habe innerhalb von 3 Minuten 1 Million Tabs geöffnet und auf diverse Arten und Weisen versucht, diesen Kackstream in Gang zu setzen. Nichts hat funktioniert. Der Bildschirm blieb schwarz. So schwarz wie sämtliche Kleider der Oscarverleihung zusammen. Tja, dann habe ich natürlich erstmal Schatzi kontaktiert. Ich war sehr froh, dass in dem Fall du auch quasi im Team der Oscar-Guckenden warst. Ich dachte, oh Gott, was wäre passiert, wenn es jetzt irgend so der Faust, okay, der Faust wird auch nicht um 1 Uhr morgens verliehen, aber irgend so ein anderer Preis, den nur ich schauen will, wo du gar nicht wach gewesen wärst. Ich hätte nicht gewusst, was ich hätte machen sollen.
Du hättest ja die Instagram-Community fragen können und hättest dich vielleicht wieder als unwissend präsentieren müssen und dann hätten die vielen hilfsbereiten Männer von Instagram sicher was für dich übrig gehabt.
Oh ja, auch da habe ich übrigens einen kleinen Pin zu setzen, denn Leute, ich habe das Kaffeetassen-Mysterium gelöst. Dididididim. Aber der Pin sei hiermit gesetzt, weil das hat erstmal nichts mit den Oscars zu tun. Und ja, Schatzi, da hast du natürlich recht, aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass meine Instagram-Bubble dann doch leider sehr regional verortet ist. Das heißt, auch da ist um 1 Uhr morgens nicht mehr ganz so viel los. Schon gar nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag, weil die sind entweder alle im Berghain oder schlafen. Sagen wir, wie es ist.
Kann man auch nichts machen.
Naja, auf jeden Fall hat Schatzi mir dann geantwortet, aber natürlich auch erstmal nichts Hilfreiches gebracht. Sie hat mir dann nur gesagt, ja, du kannst auch hier auf normal der Seite von Pro7, habe ich gemacht, nichts passiert. Dann hat sie mir sogar den Link geschickt, ich habe auf den Link geklickt, nichts passiert.
Sie hat nach dem Link gefragt, wohlweislich, ne? Laura hat gefragt, könnt ihr mir euren Stream schicken?
Ja, das hat sie getan und dann habe ich aber rausgefunden, es ist das Gleiche, was ich hier schon in meinen 1 Million Tabs offen habe. Okay, gut. Und dann kam irgendwann 15 Minuten später, wo ich dachte, toll, jetzt sind schon 5 Preise verliehen worden. Das lohnt sich ja gar nicht mehr einzuschalten.
Kein einziger Preis verliehen.
Ja, ich hab's gehofft. Da hat Schatzi dann das einzig wahre Rettende gesagt, nämlich, ich soll einen kack anderen Browser verwenden. Schatzi, wieso? Wieso? Wieso ist das so? Wieso läuft Pro7 nur auf irgendwie hier Microsoft Edge?
Der Witz ist aber, bei mir lief der auf Firefox. Ich weiß ja nicht, ob dein Firefox irgendwie veraltet ist, aber bei mir lief es auf dem gleichen Browser. Ganz einfach, die meisten Browser sind mittlerweile dem Google-Monopol erlegen, namens Chromium. Das ist eine Engine, auf der die Browser aufgebaut sind. Und ich glaube, 95% aller Browser, die wir bekommen, sind auf Chromium aufgebaut und viele dieser Streaming-Flash, also es sind keine Flash-Player, dieser Streaming-Player bauen dann auf einer Chromium-Funktion auf. Und deswegen, wenn du, wie ihr alle machen solltet, schützt eure Daten und unterstützt ein freies Unternehmen und nehmt Firefox. Aber wenn das da mal nicht funktioniert, dann immer erstmal, ihr kriegt ja auch alle, wenn ihr Windows habt, kriegt ihr ja von Microsoft schön den Edge aufgedrückt, den könnt ihr nicht mal mehr deinstallieren. Der ist Chromium-basiert, mit dem probieren, habt ihr gute Chancen, erstmal solche Probleme auszumerzen.
Ja, und damit ging's dann. Das heißt, viel Spaß NSA mit meinen Daten. Jetzt wisst ihr alle, dass ich die Oscars geguckt habe, aber ich denke, es gibt Schlimmeres, was man von sich der Welt preisgeben kann. Tja, und dann war ich erstmal schweißgebadet. Aber das Gute war, mein Puls hatte dann noch mal 4 Stunden Zeit, sich runter zu beruhigen. Denn, Leute, und jetzt müsst ihr alle ganz stark sein, zum zweiten Mal an diesem Tag, viel spannender wurde es nicht mehr. Es gab ungefähr genau 2 Filme, die Preise gewonnen haben. Und das war's. Und der eine Film heißt Im Westen nichts Neues. Habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Ganz, ganz unbekanntes Buch. Haben wir als Deutsche auch noch nie davon gehört. Das ist der neueste Scheiß, wenn Erich Maria Remarque da mal wieder aufs Tableau gebracht wird. Ist ja erst 100 Jahre alt.
Ganz genau, ist ein kleines Remake quasi. Und ich weiß noch, ich habe diesen Originalfilm oder diese erste Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman in der Schule gesehen, im Geschichtsunterricht oder so.
Oh krass, welche Stufe war das?
Ja, und ich muss halt wirklich sagen, deswegen habe ich mich auch bis jetzt noch krass vor dieser Neuverfilmung gescheut zu gucken, auch wenn die ja geil besetzt. Ich kenne auch ein paar Leute, die mitgemacht haben, alles mega geil. Aber ich bin immer noch richtig traumatisiert von dieser ersten Verfilmung. Weil ich glaube, das war in der 7. Klasse oder so, Schatzi.
Alter.
Wir waren noch richtig winzig. Wir waren richtig klein. Baby. Wir waren richtige Babys. Es war Unterstufe. Das weiß ich noch. Ich war wirklich noch klein. Und da haben wir im Geschichtsunterricht dieses
Kannst du hier kurz außerhalb des Records mal kurz droppen, wer es verbrochen hat?
Wer sonst? Auf jeden Fall haben wir, das weiß ich halt noch bis heute, im Geschichtsunterricht diesen Film geschaut. Und es war auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wo auf jeden Fall ich noch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es nicht auch auf viele andere aus meiner Klasse zugetroffen hätte, definitiv noch nicht bereit für so einen Film waren. Und ich bin bis heute tatsächlich, allein wenn ich habe natürlich nur noch so fetzenhafte Erinnerungen daran, aber immer wenn ich dran denke, dann zieht sich in mir alles zusammen, weil ich habe echt richtig traumatische Erinnerungen daran.
Das glaube ich, das ist auch einfach ein krasser Film. Also ich würde, das ist harter Tobak an Material. Erster Weltkrieg ist nichts für nichts, was man jetzt irgendwie arg kleinen Kindern mit allen Realitäten zeigen sollte. Und im Westen nichts Neues ist sehr realitätsnah, gerade weil es ja ein Zeitzeugenbericht eigentlich ist.
Absolut, aber auch, also ich würde es auch in der Mittelstufe, auch irgendwelche pubertierenden Leute würde ich das auch nicht zeigen. Auch da, wenn man irgendwie ganz, und das sind ja wirklich Bilder, also ich weiß nicht, ob der Film zu alt ist und es da noch kein FSK gab oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht 16 waren oder so. Und da werden ja auch einfach schon Sachen gezeigt, sehr explizit. Also, ja, egal, ihr könnt es euch vorstellen. Auf jeden Fall, ich bin immer noch so ein Ticken traumatisiert von meinem ersten Erlebnis, meiner ersten Berührung mit diesem Film. Weshalb ich, als ich dann gehört habe, okay, der kommt neu ins Kino, dachte ich so, ja, no way, never ever. Das ist ja die größte Körperverletzung, die ich mir antun könnte, mir den nochmal anzuschauen. Ich habe auch das Buch tatsächlich nie gelesen, weil mir einfach alles daran verleidet wurde durch dieses Erlebnis im Schulunterricht. Auch wenn ich weiß, dass es ein Meisterwerk ist, bla bla. Ich habe inzwischen auch viele andere Antikriegsfilme gesehen als erwachsene Person und war danach natürlich schwer beeindruckt und habe mir gedacht, natürlich, man ist erstmal schockiert und alles ist furchtbar, aber ich finde, das sind ja trotzdem total wichtige
ein wichtiges Sujet.
Dass da halt einfach wirklich auch aufgezeigt wird, wie scheiße Krieg ist. Und danach ist man ja wirklich dann so drauf, dass man wirklich, also nicht, dass ich jemals davor Krieg cool gefunden hätte oder jemals Krieg angefangen hätte, aber danach denkt man sich wirklich, boah, ich tue alles in meiner Macht Stehende als mini-kleines Menschlein, um zu verhindern, dass nie wieder Krieg passieren wird oder so, weil man ist dann nachher ja immer so vollkommen fertig mit der Welt.
Wenn's ein deutscher Kriegsfilm ist, ja. Wenn's ein amerikanischer Kriegsfilm ist, dann sind alles Helden und alles ist super. Und wir sind für unser Land gestorben.
Nein, ich habe 2 amerikanische Kriegsfilme gesehen, also Antikriegsfilme. Wirklich, also es gibt ja Kriegsfilme und es gibt Antikriegsfilme. Ja, okay. Das eine war dieses Full Metal Jacket.
Okay, ja.
Und das ist ja einfach nur super crazy crank und danach hat man den Glauben an die Menschheit verloren.
Das ist Kubrick, oder?
Ich weiß es gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall super grauenvoll. Krass, aber natürlich auch irgendwie gut. So, weil man, ich meine, allein, dass ein Film das in einem auslöst, dass man danach noch mehr denn je denkt, wir müssen hier alles tun, damit nie wieder Krieg geführt wird.
Ja, es ist von Stanley Kubrick, dieser Film. Das sagt, glaube ich, schon sehr viel.
Von wem auch sonst. Und das andere, den haben wir, glaube ich, sogar zusammen gesehen. Das ist mit einer ganz, ganz, ganz jungen Meryl Streep. Und, scheiße, wie heißt dieser Film nochmal? Und wie hieß er? Er hieß nämlich auf Deutsch nochmal ganz anders als auf Englisch. Und jetzt müsst du bitte gucken, in welchem Film Meryl Streep, das war, glaube ich, ihr Durchbruch, auch mehr oder weniger. Da war sie noch ganz, ganz jung. Und es haben auch noch ein paar andere Fame-Leute da drin mitgespielt. Und der ist auch richtig, richtig gut.
Und wir haben den zusammen geguckt?
Ja, den haben wir, glaube ich, sogar mal zusammengeschaut, als wir irgendwie gemeinsam in der Heimat waren, lief. Wir haben ihn als Familie geschaut.
Hast du mich genötigt?
Aber der war gut.
Du hast mit mir auch Le Chambre Jaune geguckt und auch da hast du ihn als gut befunden und ich als, naja.
Ja, so ist es. Googlest du gerade schon oder Ecosia?
Ich google schon, ja. Schon?
Der heißt auf Deutsch auch nochmal, der hat so einen poetischen Namen auf Deutsch. Sowas wie, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber das ist ein anderer Film, ich weiß. Aber so ähnlich hieß der irgendwie.
Ich muss die Unterseite finden, wo es draufsteht.
Ich hab's gefunden. Ja, Schatzi, ich weiß ja nicht, was du so lange brauchst. Ich habe einfach Meryl Streep im Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben, auf Filmografie geklickt, dann ist es der dritte Film von oben aus dem Jahr 1978.
Ja, ich war im Englischen.
Und der Film heißt eben auf Englisch The Deer Hunter. Und natürlich, na klar, wie würde man so etwas ins Deutsche übersetzen? Es liegt auf der Hand, die durch die Hölle gehen. Natürlich,
da habe ich übrigens ein ganz anderes, ich möchte nicht ablenken, ein lustiges Reel gesehen von einem, der französische Filme, den französischen Titel wieder auf Englisch übersetzt hat. Und es waren alles so Komödien. Und Frankreich hat aus allem irgendwas mit Sex gemacht. Day and Knight oder so. Also Knight ist ja wie Ritter geschrieben und dann Tag und Sex. Day and Sex und so. Ich weiß nicht, ob ich es wiederfinde, aber das alles so, was weiß ich. Mädelstrip wird zu Sextrip.
Die Franzosen.
Also in Frankreich Sex sells.
Ja, was will man auch machen, wenn man die Stadt der Liebe als Hauptstadt hat? Da ist das halt so. Von der Stadt der Liebe nochmal kurz zurück zu den Antikriegsfilmen. Also The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen mit der jungen Meryl Streep. Und, warte, jetzt klicke ich da drauf, um rauszufinden, wer da noch so famous mitgespielt hat.
Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale, George Zunza. Ja, aber ich glaube, Robert De Niro, Christopher Walken und Meryl Streep sagen einem schon alles, was man wissen muss.
Ja, famste Besetzung ever und vor allem, sie sind alle noch mega jung. Und halt Full Metal Jacket, das waren bisher so die Antikriegsfilme, die ich als erwachsene Person gesehen habe und mega krass fand, aber danach auch dachte, okay, wichtiges Dokument irgendwie so. Aber im Westen nichts Neues habe ich einfach zu früh in meinem Leben gesehen und bin deswegen ultimativ abgeschreckt gewesen. Muss jetzt aber tatsächlich sagen, nachdem ich ja jetzt doch auch, der Film war ja auch diverse, wie oft war der nominiert? 9-mal oder so? Was krass ist, dafür, dass es halt ein deutscher Film war. Ich meine, es ist krasser als hier das Leben der anderen und die Blechtrommel und alles zusammen. Okay, gut, ich weiß nicht, wie oft die nominiert waren, aber das Leben der anderen und das ist Jahre her. Ich glaube, das war die erste Oscar-Verleihung oder so, die wir zusammen gesehen haben, als das Leben
der anderen
der
ersten, ja.
Oscar gekriegt hat. Und das ist der letzte Film aus Deutschland gewesen, der wirklich bei den Oscars auch für bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Und dieses Jahr im Westen nichts Neues war schon krass mit dabei, überhaupt in so vielen Kategorien nominiert zu sein. Und dann kriegt er halt nicht mal nur den Oscars für bester internationaler Film, sondern er kriegt auch noch 3 weitere Oscars in 3 weiteren Kategorien. Das heißt quasi, Deutschland ist an diesem Abend mit 4 Oscars aus dem Rennen rausgegangen.
Ich möchte meine große Schwester zitieren. Wir sind Oscar.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, da habe ich mich selbst
plagiiert.
Danke sehr. Ich habe heute hier Gran Canaria hat meine Wortfindung eliminiert.
Ja.
Denn genau das, wir sind Oscar, habe ich schon einmal gepostet.
Oh, ich glaube, Oscars hast du gesagt.
In Zeiten, als es noch nicht mal Instagram gab, sondern nur Facebook. Und das war auch eine unserer ersten Oscar-Verleihungen, die wir gemeinsam geschaut haben. Da hat nämlich Christoph The Waltz den ersten von seinen zwei Oscars, die er, glaube ich, hintereinander gekriegt hat. Und ich glaube sogar beides mal für Tarantino-Filme. Einmal für Django Unchained und im Jahr darauf für The Hateful Eight.
Nee. Er hat den Oscar gekriegt für,
Inglourious Basterds natürlich. Inglourious, was laber ich?
Und dann für Django. Aber es war nicht direkt hintereinander.
Absolut. Es war auf jeden Fall der Oscar für Inglourious Basterds. Das war nämlich auch das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe.
Ja, da hat er auch alle Oscars verdient, die er bekommen kann für diese Rolle.
Absolut.
Auch sehr guter Antikriegsfilm. Irgendwo tief unter Tarantino.
Auf eine Art. Aber sind nicht alle Tarantino-Filme auch auf eine Art Antikriegsfilme?
Nee. Naja.
Ja, okay, vielleicht Kill Bill nicht.
Hateful Eight jetzt auch nicht so.
Ja, ich meine doch nur, dass du nach Tarantino-Filmen dann doch auch eher denkst, boah Leute, jetzt habe ich aber genug Blut gesehen für die nächsten, fürs nächste Quartal oder so irgendwie. Naja.
Ja.
Auf jeden Fall weiß ich noch, stimmt, Inglourious Basterds, das war nämlich auch das Jahr, in dem habe ich Abi gemacht und, kurzer Exkurs, zu meinem Abi-Ball wurde ja jeder dann einzeln aufgerufen auf die Bühne, hat dann irgendwie hier seine Urkunde gekriegt und vielleicht noch den ein oder anderen Preis dazu. Und wie sich das gehört, durfte sich jeder und jede dann so ein kleines Einmarschlied ausdenken, was dann 20 Sekunden lang oder ich weiß nicht mehr genau wie lang dann eingespielt wurde für den Weg von deinem Platz bis auf die Bühne hoch. Und es haben bestimmt 5 bis 10 Jungs aus meiner Stufe alle das gleiche gewählt, nämlich diese Musik von Inglourious Basterds.
Nämlich den gleichen Song, mit dem meine große Schwester zum Baumarkt läuft.
Ganz genau. Diesen Song haben sie gewählt von Inglourious Basterds. Also Song kann man ja nicht sagen, sondern diese Filmmusik.
Rabbia e Tarantella.
Was natürlich mega witzig war, wegen haha, Abiturient, Inglourious, voll Inglourious, ne? Hahaha, bla bla. So, aber es war natürlich auch eine geile Musik, die hat auch total gut gepasst. Ich hatte übrigens, Schatzi, weißt du noch, was ich hatte?
Ja, passend zu Glorious war es Gloria von Mando Diao. Selbstverständlich weiß ich es noch, weil welcher Depp saß vorm Schnittprogramm und hat daraus 20 Sekunden gemacht? Na, wer war's?
Ja, okay, das war vielleicht einfach knappe 15 Jahre, oder nee, sagen wir mal, okay, es waren ungefähr 10 Jahre, bevor ich jemals ins Tonschnitt-Game eingestiegen bin. Ja, Schatzi hat mir das geschnitten und jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, dass es ja voll die geile Parallele ist zwischen Inglourious Basterds und ich habe Gloria genommen. Gloria von Mando Diao mit der Zeile Gloria steps out of the prison, Gloria, no longer the wasted disco girl you've been dreaming about, bla bla bla. Und dann war schon die 10 Sekunden zu Ende oder so, aber das war mein Song, mit dem ich meine Abitur-Urkunde abgeholt habe.
Bei uns wurde das dann zusammengeschnitten, weil wir gar keine Zeit hatten bei unseren ganzen Programmpunkten. Und der ganze Kurs musste sich ein Lied aussuchen, Laura Fuchtelt.
Ja, weil ich weiß noch ganz genau, was ihr hattet. Und ich muss ehrlich sagen, Schatzi, ich war ja bei deinem Abiball als die große Schwester. Und ich fand es voll emotional. In dem Moment, wo dieser Song kam und ihr alle auf die Bühne gelaufen seid, dachte ich wirklich so, oh mein Gott, das ist ja richtig emotional jetzt. Jetzt kann ich alle Eltern verstehen, die plötzlich heulen, wenn ihre Kinder auf die Bühne laufen.
Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was hatten wir denn?
Okay, das ist jetzt absurd. Du erinnerst dich an meinen Song, aber an deinen nicht mehr. Und ich muss jetzt immer an euch denken, wenn ich den Song höre. Das ist von Macklemore gewesen, Schatzi. Klingelt
Can't
da was?
Hold us? War
Nein,
das, bei
das
dir?
Andere. And we danced, and we cried, and we had the very best time of our life. Oder
yeah,
wie geht's
really, really, really good time.
Ja, wie heißt denn der Song nochmal?
And we danced?
Wahrscheinlich heißt der einfach And we danced. Aber der war richtig emotional, vor allem, weil der auch gesagt hat, we had a really, really, really good time und
really
so.
Really good time, ja.
Ja, und ich dachte so, oh Mann, voll der schöne Song, voll der schöne Abwärts.
And we danced heißt der Song. Ja, wir hatten, glaube ich, mehreres. Wir hatten Can't Hold Us, wir hatten aber auch Applaus, Applaus, wo ich mich schon fast geweigert habe, das Ding zu schneiden, weil ich eine massive Abneigung gegen dieses Lied habe. Okay, and we dance. Ja, du hast recht.
Ja, das war sehr geil. So, Leute, und wenn ihr euch jetzt alle fragt, können die bitte mal aufhören, hier die ganze Zeit diese Exkurse zu machen? Ich will doch...
Laura, wir haben noch nichts über die Oscars geredet.
Ich will doch wissen, wie es bei der Oscarverleihung weitergeht. Ja, da habt ihr natürlich absolut recht, aber ich kann euch beruhigen, denn so viel gibt's halt wirklich einfach auch leider nicht zu erzählen.
Ihr habt nichts verpasst.
Denn, wie gesagt, also... Im Westen nichts Neues, hat 4 Preise gekriegt. Das war quasi noch so das, was mich so ein bisschen am Laufen gehalten hat, weil das war natürlich auch jedes Mal total cool. Und überhaupt, dass hier Germany so weit dabei war bei den Oscars. Ich habe jetzt auch diverse Ausschnitte aus dem Film gesehen und fand die auch wirklich gut. Also das sah schon alles nach einem sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertigen Film aus. Und ich werde mir diesen Film wohl jetzt natürlich anschauen müssen. Und natürlich mit müssen meine ich mich selber, denn natürlich zwingt mich niemand dazu, aber mein eigenes Gewissen sagt mir, guck ihn dir an und vielleicht heilt es mich ja sogar davon. Also weil schlimmer als hier diese erste Verfilmung in der 7. Klasse im Unterricht zu gucken, wird es ja wohl nicht werden. Ich habe richtig Angst. Vielleicht hat jemand Lust, hier mit mir zusammenzuschauen, mir Händchen zu halten, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Vor allem ist auch geiler Cast. Da kamen die zu dritt auf die Bühne hier. Albrecht Schuch, sorry, aber spätestens seit Berlin Alexanderplatz lieben wir ihn doch alle. Und Daniel Brühl, natürlich, na klar, aber der hatte ja keine weite Anreise. Und dann noch so ein Newcomer, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, den Chassis hoffentlich schnell recherchiert bekommt, denn es wäre jetzt mega peinlich, ihn namentlich nicht zu nennen.
Aber das ist ein krasser Newcomer, den habe ich nämlich sowas von gegoogelt. Und der hat an der Ernst Busch studiert und hat sein Erstengagement seit 2019 am Burgtheater in Wien.
Ja, ich würde mal sagen, ausgesorgt, Life Goals, rasiert. Mehr kannst du nicht erreichen von der Busch an die Burg. Ciao. Einfach ciao. Auch so ein bisschen sad, weil ich meine, gut, der dachte sich dann auch, okay, jetzt von der Busch an die Burg, was kann ich noch erreichen? So nach 2 Oscar. Jahren nach der Schauspielschule. Okay, gut, lass halt mal noch schnell einen Oscar gewinnen. Jetzt ist der Junge 22 oder was weiß ich und der hat seine Karriere quasi schon, der ist auf dem Höhepunkt 27. seiner Karriere. Okay, wow. Okay, er ist 27 und ist am Höhepunkt seiner Karriere angekommen.
Felix Kammerer heißt der Mann.
Ja, Felix Kammerer, ich feiere dich, aber du tust mir auch irgendwie ein bisschen leid, weil was willst du jetzt eigentlich noch erreichen, bitteschön?
Weiß ich nicht, der ist Ernst Busch, Burgtheater, ist er immer auch noch fest im Ensemble und dann hat er dazwischen halt, der war mal, am Gorki war er auch schon, hat er in Jugend ohne Gott mitgespielt.
Ja, daher kannte ich den auch, das Gesicht kam mir bekannt vor.
Der war von 2013 bis 2015, also ab 18 irgendwie im Jugendensemble Hörbiger. Von Marisa Hörbiger und dann hat er 2015 an der Ernst Busch angefangen zu studieren und ist seit 2019 direkt von der Ernst Busch ans Burgtheater.
Geil, und dann mal noch schnell einen kleinen Oscar-Film gedreht. Ja, congratulations, würde ich da mal sagen. Edin Hasanovic hat zum Beispiel auch noch mitgespielt, der war nur nicht mit dabei auf der Bühnsens, aber auch bekanntes Gesicht aus dem deutschen Film und für den freue ich mich natürlich auch.
David Striso hat mitgespielt.
Oh mein Gott, natürlich, wir kennen ihn alle.
Michael Stange.
Es ist schon eine geile Besetzung und ich glaube, den Film sollte man wahrscheinlich schon mal angucken, Schatzi, oder? Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe erst 1917 gesehen letztes Jahr. Ich bin jetzt erstmal wieder gesättigt mit dramatischen Ersten Weltkrieg-Filmen. Gib mir mal ein paar Jahre, dann komme ich drauf zurück.
Okay, alles klar. Der Film existiert ja jetzt noch eine Weile. Auf jeden Fall, für die habe ich mich total gefreut. Er hat zum Beispiel auch den Oscar für die beste Filmmusik bekommen. Und ich habe absurderweise, oder nein, es war eigentlich nicht Zufall, sondern ich hatte mich auch explizit so ein bisschen auf die Oscars vorbereitet, mir noch ein paar Podcasts angehört. Und da war halt unter anderem auch ein Interview mit dem Komponisten der Filmmusik von Im Westen nichts Neues mit dabei. Und Leute, der Typ ist so cool. Der Typ ist einfach der coolste Dude aller Zeiten. Ich kann euch das Interview gerne verlinken. Und der war einfach so entspannt und so locker und hat auch selber irgendwie erzählt, wie er so damit umgeht und so bodenständig irgendwie. Dabei war der schon diverse Male bei den Oscars dabei irgendwie und auch schon nominiert. Und ich fand das richtig bemerkenswert und der war so sympathisch, wie er da in diesem Interview rüberkam. Und für den habe ich mich dann irgendwie so richtig gefreut.
Der hat vor allem nicht Musik studiert. Der ist da dann, er hat was anderes studiert und ist da dann autodidaktisch reingekommen. Und der hat seinen Anfang in Köln und da ich ja Connections zu einem Kölner Komponisten habe, muss ich da mal nachhaken, ob die sich zufällig kennen.
Mach mal. Und wenn ja, dann stell mal Kontakt her. Ich glaube, der Dude ist wirklich cool. Naja, auf jeden Fall, für den habe ich mich echt gefreut und das waren so die 4 Preise, die unsere Herzen haben höher schlagen lassen. Tja, und ansonsten, was soll ich sagen, Leute? Gab es nur noch einen weiteren Film, der an diesem Abend Preise gekriegt hat? Okay, gut, fair enough. Es gab noch sowas wie Kurzfilm, Animationsfilm und Dokumentationsfilm. Das waren natürlich nochmal Kategorien, die außer Konkurrenz laufen, weil meistens ist das der Rest, wo bester Hauptdarsteller und Best Picture und so, ist ja kein Animationsfilm oder meistens nicht. Das war nochmal so 3 andere Filme, 3, 4, 5 andere Preise, die an andere Filme gingen, die aber total untergegangen sind. Außer, dass ich mich erinnere, dass hier Pinocchio von Guillermo del Toro da den ersten Preis gekriegt hat für bestes...
Das ist sehr schön ausgesprochen.
Ja, ne, finde ich auch. Für hier Animationsfilm. Und da muss ich natürlich sofort an dich denken, weil du ja absolute Pinocchio-Hasserin Ultra bist. Und da schließe ich mich natürlich auch an. Und da dachte ich schon, geil, Abend geht schon gut los. Erstmal Pinocchio. Cool, ciao. Aber ja, ansonsten hat... alle anderen Preise genau ein einziger Film gekriegt. Und dieser Film heißt Everything, Everywhere, All at Once. Und im Deutschen übrigens genauso. Beziehungsweise, ich habe gerade die deutsche Version ausgesprochen. Im Englischen heißt der Everything, Everywhere, All at Once. Und wie Schatzi schon so schön sagte, der Titel ist Programm.
Oh ja. Ja, mehr muss man, also ich weiß nicht, wie ich diesen Film beschreiben soll. Lauras Bubble hat ihn wohl teilweise als den absolut genialsten Film, den wir je gesehen haben, den ich je gesehen habe, bezeichnet so ungefähr. Ich würde sagen, es ist ein klarer Fall von, da ist es sehr viel Kunst, man muss durchsitzen, weil wenn man nicht gerade auf so abgespacede Kunst steht, dann denkt man sich zu 80%, was passiert hier gerade? Warum bin ich hier und warum passiert gerade das? Ich muss noch mal gucken, die SZ hat was ganz, ganz Wunderbares getitelt dazu.
Ja, das würde mich wirklich interessieren, was da die Kritiken dazu schreiben. Soweit kam ich nämlich noch nicht. Aber ja, um das zu kontextualisieren, der Film lief ja schon seit September oder so. Oder noch länger? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der Film läuft ja schon seit einer Ewigkeit. Und ich kenne wirklich diverse Menschen, die diesen Film gesehen haben und danach wirklich gesagt haben, das war der beste Film, den sie jemals gesehen haben. Es ist nicht zu fassen, bla bla bla. Dann habe ich ja auch im Zuge meiner Recherche vor der Oscarverleihung auch rausgefunden, dass wohl auch dieser Film als ultimativer heißer Favorit gerankt wird. Woraufhin ich dann auch, also das war quasi auch noch mal weniger dann Überraschungspotenzial für mich, weil ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet war, dass quasi die BuchmacherInnen diesen Film auch schon sehr weit nach vorne gewählt haben. Und jetzt ist es so, dass nachdem der Film dann 6 Oscars oder 7 Oscars gekriegt hat.
7.
Ja, er hat 7 gekriegt, er war 11-mal nominiert, er hat 7 gekriegt. Und alle anderen, die irgendwie mitnominiert waren, es gab so viele Filme, die genauso oder die auch 9-mal nominiert wurden und einfach 0 Oscars gekriegt haben.
Ja, The Banshees of Inisherin zum Beispiel.
Und Tar zum Beispiel auch mit Kate the Blanchett. Einer der einzigen Filme, den ich bis zur Oscarverleihung übrigens auch gesehen hatte. Und da muss ich jetzt dazu sagen, Schatzi, ich habe Tar gesehen und wusste, der ist krass oft nominiert. Und bin aus dem Film raus und habe mir dann gedacht, ja, okay, der ist schon gut. Aber jetzt nicht so überragend, dass ich dem jetzt nur einen Oscars geben würde. Tja, und jetzt kommt's. Nachdem die Oscarverleihung dann gestern Morgen quasi rum war, dachte ich mir, okay, es hilft wohl alles nichts. Ich werde sowohl mein Trauma überwinden müssen und im Westen nichts Neues nochmal schauen müssen, als auch ich werde mir dieses Everywhere-Dingsy angucken müssen. Denn, sorry, aber irgendwo muss man ja auch mal mitreden können, wenn jemand 9 Oscars gewonnen hat. Und dann kam doch tatsächlich ein Engel um die Ecke in Form von Schatzi, die mir dann plötzlich gestern Abend schrieb, ach übrigens, ich habe diesen Film auf hier, unserem Streamingdienst unseres Vertrauens, geliehen und der ist übrigens noch bis morgen Abend anzuschauen. Ich weiß nicht, Schatzi, hattest du den jetzt direkt nach den Oscars nochmal geliehen?
Nee, ich hatte den vor den Oscars geliehen. Ich gucke ja immer mit Franzi die Oscars und wir haben jetzt die letzten Jahre haben wir dann immer am Abend, bevor die Oscars anfangen, einen Oscar-nominierten Film geschaut und wir haben uns für diesen Film entschieden, auch ein bisschen influenced dadurch, dass Franzi Kung Fu macht und dieser Film sehr viel als Kung-Fu angepriesen wurde. Auch wenn, glaube ich, keiner je gesagt hat, dass es Kung-Fu ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe übrigens gefunden, was die Süddeutsche Kultur getitelt hat. Ich muss sagen, nachdem ich den Film gesehen habe, dass es eine wahnsinnige Verkürzung ist, aber es ist ein reißerischer Titel, weil es ist ein SZ-Plus-Artikel, den ich selbstverständlich nicht lesen kann. Aber die Überschrift sagt Kung-Fu mit Sexspielzeug. Die Kopfzeile sagt, ein irrer Multiversum-Trip mit asiatischer Heldin. Hollywood hatte den Film Everything Everywhere All at Once nicht auf die Rechnung, bis die Fans sprachen.
Ja, das schreibt die SZ dazu. Ich habe diesen Film dann eben auch mir gestern Abend mal noch reingezogen. Und ich habe dann danach auf Instagram gepostet und ich habe für diese Rezension, zumindest aus meiner Theaterbubble, sehr viel Zuspruch bekommen, die das ähnlich sehen scheinbar. Und so habe ich geschrieben, dieser Film ist wie Kasdorf im Kino. Und wir wissen alle, wie viel ich von Kasdorf halte. Hier in unserer Drei-Groschen-Podcast-Bubble. Einmal Minuspunkt, viel zu lang. Zweiter Minuspunkt, dramaturgisch, completely gaga. Aber, muss man auch eingestehen, krasse schauspielerische Leistung. Und noch viel krasseres Szenenbild. Genau das trifft auf sämtliche Kasdorf-Inszenierungen zu, die ich jemals gesehen habe. Also bei Kasdorf geht ja 4 Stunden plus. Da ist ja bei 4 Stunden noch ein Schnäppchen. Es gibt ja Kasdorf-Abende, die gehen 10 Stunden, ne?
Wie hält man das durch? Also ganz ehrlich, wie hält man das durch?
Das frage ich mich tatsächlich auch.
Nur mit Drogen?
Naja, wobei. Ich meine, ich glaube, du musst halt einfach Fan sein. Dann findest du es ja geil. Ich habe auch schon andere Inszenierungen gesehen von RegisseurInnen, die ich toll fand. Die gingen auch 4 Stunden und das hat sich total kurz angefühlt, weil ich es halt super fand. Bei Kasdorf dachte ich mir immer schon nach 5 Minuten, was soll der Scheiß? Was will ich hier? Habe mich immer schon wie im falschen Film gefühlt, wenn ich um mich rumgeschaut habe und alle haben es voll abgefeiert. Und ich dachte nur, I don't get it. Also wie Kasdorf viel zu lang und wirklich dramaturgisch der Untergang. Also wobei ich sagen muss, da war der Film noch besser als Kasdorf, weil am Ende macht alles wenigstens wieder so ein bisschen Sinn.
Genau, also ich habe tatsächlich dann reflektieren können über diesen Film, als ich mich dann am nächsten Morgen nochmal mit Franzi irgendwie drüber unterhalten habe. Und wenn man dann den ganzen Film, also du denkst bis zu 80%, wo bin ich hier, was passiert und warum ist da ein Bagel? Und wenn man dann aber sich das Ende einmal angeguckt hat, dann ziehen sich diese ganzen Fäden irgendwie doch zusammen. Und falls ihr nicht gespoilert werden wollt und euch dieses wunderbare, großartige Werk ganz angucken wollt, dann skippt jetzt mal eine Minute. Mein Fazit war dann, als ich dann im Nachhinein Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass es das ganze Chaos dieses Films ist ja eigentlich eine Versinnbildlichung dessen, was dieser Film uns aussagen will. Denn es geht ja immer darum, dass es soll ja darstellen, was passiert, wenn wir unterschiedliche Entscheidungen treffen in unserem Leben und anders abbiegen. Also was hat uns da alles hingebracht und dass es an jedem Punkt dann eine Entscheidung für etwas ist. Und das Ende ist ja dann eine bewusste Entscheidung, dass sie in ihrem Universum bleiben möchte und sich für die schwierige Situation entscheidet und dafür in ihrer Situation quasi glücklich zu sein. Dass sie für sich findet, sie hat die richtigen Entscheidungen getroffen, um da anzukommen, wo sie jetzt ist und dass man die richtige weitere gute Entscheidung treffen kann, um alles doch noch zum Guten zu wenden.
Das ist eine viel zu schöne Interpretation für das, was der Film umgesetzt hat. Weil ja, du hast recht und ja, wenn man den Film kennt und das hört, was du sagst, dann kann man das im Nachhinein nachvollziehen. Und ich finde auch, dass ganz am Ende kommt ja dann auch die Botschaft rüber und die fand ich dann doch auch wieder sehr berührend, während mich der Film ansonsten 2 Stunden lang eiseskalt gelassen hat.
Ja, voll. Mich auch.
Und ich die ganze Zeit dachte, ich kann mir jetzt auch meine Zehennägel schneiden, ich kann mir jetzt auch noch ein Rührei backen. Es wäre egal, der Film läuft nebenher und es ist einfach nur Chaos.
Bagel.
Ich kann meinen Bagel bestreichen. Und ganz am Ende kam mir doch dann echt so die Botschaft auch rüber, dass so ein bisschen auch Love is the answer war für mich so eher so das, womit es dann ausging, weil dann doch irgendwie auch meine Lieblingsszene war noch dieser finale Kampf, wo sie dann plötzlich so 1000 GegnerInnen gegenübersteht und dann...
Und die Bedürfnisse erfüllt.
Ja, jedem Einzelnen sein Bedürfnis erfüllt und dann wird der plötzlich wieder ganz zahm oder die. Das fand ich die schönste Szene eigentlich, die fand ich total klug und toll. Und dann geht es auch so um Mutter-Tochter-Konflikt und so und der wird am Ende auch aufgelöst. Also das fand ich dann schon irgendwie ganz cool, wie die dann wirklich ganz am Ende irgendwie dann doch nochmal so eine Botschaft vermittelt haben. Aber die 2 Stunden davor waren für mich, gut, ich würde jetzt nicht sagen physische Qual, weil dafür hat es mich einfach zu wenig abgeholt. Es ist halt wirklich, man muss sagen, ich meine, dafür hat der Film auch wirklich ein paar Oscars verdient, weil es einfach krasser technischer Aufwand war, also sowohl für Szenenbild als auch Schnitt und so weiter.
Also man kann ja ein paar von den Oscars hier auflösen, Laura sagt es so pauschal. Sie haben Oscars gekriegt für den Schnitt.
Verdient, finde ich.
Verdient, auf jeden Fall. Dann haben sie Oscars gekriegt für alle Darsteller. Denn der Witz ist, dass tatsächlich alle, nee, den besten Hauptdarsteller gab es keinen, deswegen waren sie dafür nicht nominiert.
Genau, also der Film war für bester Hauptdarsteller gar nicht nominiert, weil die Hauptdarstellerin halt eine Frau ist. Und dafür hat dann Gott sei Dank, stell dir vor, in dem Film hätte es auch noch einen Hauptdarsteller Mann gegeben, dann wäre Brandon Fraser komplett leer ausgegangen und das wäre traurig für alle gewesen. Das war der einzige Film, wo noch was anderes gekriegt wurde, nämlich Brandon Fraser hat den Oscar für The Whale gekriegt als bester Darsteller und darüber hat er sich auch sehr gefreut. Er hat auch Tränchen vergossen auf der Bühne. Es war alles sehr emotional, weil es ein großes Comeback auf der Kinoleinwand war. Wir freuen uns alle für ihn. Ansonsten, der Film war sogar 2-mal in der Kategorie beste Nebendarstellerin nominiert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dass quasi alle 4 Hauptdarsteller, Hauptcharaktere dieses Films für einen Oscar nominiert wurden, aber dann am Ende Jamie Lee Curtis tatsächlich ihre Partnerin ausgestochen hat, den Oscar zu bekommen, was ja faszinierend ist. Das heißt, 3 Oscars für 4 Darsteller in diesem Film und das eine war nur, hat sie nur nicht gewonnen, weil sie in der gleichen Kategorie nominiert war. Und das stimmt, also sie haben wirklich, schauspielerisch ist es sehr, sehr krass und es sind auch gerade die Hauptdarstellerin und der beste Nebendarsteller sind auch beides Immigranten-Stories, die sich wirklich hochgekämpft haben und die Hauptdarstellerin, wie heißt sie denn, Michelle Young, die auch dann sagte, ihre letzten Worte, was ich auch sehr schön fand, waren: Frauen, lasst euch nicht sagen, dass ihr über euren Zenit hinaus seid, weil ihr zu alt seid. So, also past her prime, lasst euch das nicht erzählen. Es geht hier um Schauspielerei und nicht, du bist nicht mehr schön und nicht mehr jung genug, um als Schauspielerin noch was wert zu sein.
Ja, voll. Also deswegen, der Film hat in einigen Kategorien auf jeden Fall schon den Oscar verdient. Aber zum Beispiel, also gut, wobei man sagen muss, also ich wollte halt gerade sagen, für Drehbuch, sorry, aber da bin ich einfach raus. Aber das heißt halt nicht, dass das Drehbuch schlecht ist, weil es steckt halt auf jeden Fall krass viel Arbeit in diesem Drehbuch, auch in allem. Dieser ganze Film ist einfach... Also da kriegt man schon Schweißausbrüche, wenn man nur annähernd dran denkt, wie man das umsetzen wollen würde. Das sind 1 Million Schauplätze, es sind 1 Trilliarde an Requisiten und Gedöns. Es wird ungefähr alle 3 Sekunden geschnitten in einen, nicht nur irgendwie Schnitt gegen Schnitt, nein, es wird alle 3 Sekunden wechselt der Schauplatz
in ein neues anderes Universum.
Und dann halt auch nicht nur das, sondern auch noch 1 Million Special Effects, weil es die ganze Zeit ja auch um irgendwelche Superkräfte und so Science-Fiction-Gedöns geht. Und die fliegen durch die Gegend und denen wachsen plötzlich Augen aus dem Kopf, also hier so aus der Stirn und die kriegen irgendwelche Hotdog-Hände.
Hotdog-Finger.
Und da kommen wir halt an den Punkt, wo ich raus war. Denn ich habe kein Problem mit schnellen Schnitten und unterschiedlichen Schauplätzen und ich fand es auch an... Die ersten 10 Minuten fand ich sogar auch ganz cool, weil ich dachte, ah ja, interessant, okay, cool. Aber, und jetzt kommt mein ganz, ganz großer Kritikpunkt.
Es hört nicht auf.
Ich bin ja wirklich großer Fan auch von ein bisschen Absurdität. Ich liebe absurdes Theater. Aber... Da ergibt dann trotzdem alles irgendwie zusammenhängend wieder einen Sinn. Aber in diesem Film, und das ist vielleicht auch der Punkt, der mich von Anfang an abgeschreckt hat, weil alle immer gesagt haben, ja, das ist so Science Fiction. Und ich hasse halt Science Fiction, weil das sich mir nicht erklärt. Weil das ist so willkürlich. Science Fiction ist für mich irgendwie willkürlich, weil das ja dann so übernatürlich wird und darin kann ja dann plötzlich alles passieren. Weil ja dann plötzlich, ja, sie switcht von Universum zu Universum. Aber warum? Warum haben die dann plötzlich Hotdog-Finger? Warum zerspaltet sie sich plötzlich in drei Teile? Also, und das sind nur Mini-Teile. Also es passieren alle 3 Sekunden neue Sachen, die sich mir nicht alle symbolisch erschließen, weil dafür passiert ja auch viel zu viel auf einmal.
Aber das muss es ja auch nicht.
Doch ich, mein Dramaturginnenherz, braucht immer eine Aufschlüsselung für Metaphern, weil ich finde, wenn man schon so crazy Sachen einbindet, dann müssen die doch auch irgendeine Bedeutung bekommen. Aber in diesem Film passiert viel zu viel, als dass irgendetwas eine Bedeutung haben könnte.
Nee, also tatsächlich für mich als erklärte Lewis Carroll-Fanin komme ich total gut damit klar, dass Dinge auch einfach keinen Sinn macht. Lewis Carroll, der Erfinder der Nonsens-Novelle, der ganze Bücher schreibt, wo einfach nichts irgendeinen Sinn macht, finde ich, hat für mich auch was.
Ja, deswegen verstehe ich ja auch, dass das wohl, also ich weiß ja auch, dass andere Menschen das anders sehen und dass natürlich jetzt auch dieser Film, der wird ja nicht umsonst diese 1000 Oscars gekriegt haben und dass so viele den hypen, aber ich habe da halt meine, ich komme da an meine Grenzen, weil das etwas ist, na, ich kann dir, ich entschlüssel dir jede kackdiepe Theaterscheiße, so. Aber mit diesem Science-Fiction-Crazy.
Laura, das ist kein Science-Fiction. Können wir das bitte mal ganz klarstellen? Science-Fiction bedeutet Darstellung einer Zukunft, in der es Technologien gibt, die wir noch nicht haben. Wie zum Beispiel Star Trek. Basiert ja erstmal darauf, dass wir in den Weltraum reisen können mit Technologie, die wir noch nicht haben. Deswegen Science, Wissenschaft, Fiktion. In der Zukunft etwas, was wir tun können. Das hat nichts mit übernatürlichen Dingen zu tun.
Ja gut, okay, aber das sagst du dann bitte auch Amazon und Netflix und Co., weil da steht überall unter der, was dieser Film ist, da steht überall drunter Science-Fiction-Komödie.
Ja, das ist es ja auch, aber die Hotdog-Finger sind zum Beispiel, also da finde ich schon irgendwie, ja, du kannst derzeit, diese ganze Parallelwelten-Theorie ist Science-Fiction, aber erstmal das Genre, also ich würde diesem Film nichts zwangsweise zur Science-Fiction sortieren, erstmal. Ich würde es tatsächlich irgendwo zu Lewis Carroll sortieren. Nonsens-Novelle.
Herzlichen Glückwunsch, Lewis Carroll. Du hast hiermit ein eigenes Genre eröffnet bekommen. Ja, aber ich meine, gut, aber ist dieser allzerstörende Bagel, das ist doch irgendeine futuristische Zukunftskraft. Naja, auf jeden Fall, Leute, mir hat einfach, das war mir zu viel mit zu wenig Sinn. Und deswegen hat mich der Film einfach 2 Stunden lang komplett kalt gelassen. Auch diese, weil ich die ganze Zeit dachte, wo ist der Konflikt? Was will sie denn jetzt eigentlich, diese Hauptdarstellerin? Wo führt das Ganze hin? Das hat das alles
ihr ganzes
nicht
Leben
gegeben.
Ist eigentlich. Ihr Entkommen aus ihrem eigenen Leben, weil alles entgleist, ist der Konflikt.
Ja, ich kann das super nachvollziehen jetzt, wo du es mir im Nachhinein erzählst, aber das hat sich mir einfach nicht vermittelt in diesen 2 Stunden lang Chaos. Irgendwie so. Und vor allem, ich mag es halt auch einfach nicht, wenn dann plötzlich einfach irgend so eine in der Szene so ganz doof, plötzlich jemandem irgendwie dann so die Hand mutiert und jemand dann plötzlich so fliegen kann und so, wo ich immer denke, ja, das ist doch langweilig. Wenn alles plötzlich alles möglich ist, dann kann ich nicht mehr mitfiebern, weil ich denke, ja cool, dann in der nächsten Szene explodiert das Haus und dann kommt da plötzlich ein, und dann sitzt da plötzlich irgend so ein Waschbär auf irgendeinem Kopf von irgendeinem Koch in irgendeiner Küche und danach wird wieder mit irgendwelchen komischen Messern jongliert und es ist irgendwie so immer, es passiert einfach immer irgendwie alles und es gibt nichts, wo ich mitfiebern kann, weil ich weiß, dass da vielleicht irgendwas nicht möglich ist oder so. Kannst du irgendwie nachvollziehen, was ich meine? Wenn alles möglich ist, finde ich es langweilig, weil dann ist ja einfach, dann passiert ja immer einfach alles.
Ja, aber das ist ja, aber es ist ja die Spannung, dass auf einmal alles möglich ist, aber sie will ja einfach nur ihr Grundbedürfnis, ihre, ich möchte doch nur zu meinem einfachen Leben und meiner Familie zurück und auf einmal ist sie in diesem von Entscheidungen zersplitterten Netz gefangen und will doch aber, und besinnt sich dann, während sie in diesem Entscheidungen zersplitterten Netz gefangen ist, darauf, für das, was sie eigentlich will und darauf, wo sie eigentlich wieder hin will. Und dann ist die Spannung, ob sie es denn schafft, wieder dahin zurückzukehren.
Ja, mhm.
Okay, wir sollten einfach hier aufhören, so deep über diesen Film zu reden. Jeder guckt ihn euch an, wenn ihr es wollt, und geht davon aus, dass ihr 80%, die ersten 80% denkt, what the fuck passiert hier gerade? Und dann könnt ihr vielleicht eine Auflösung erhalten oder auch nicht. Wir sollten vielleicht was Abschließendes zu den Oscars sagen, bevor uns ganz die Zeit ausgeht. Und ich habe gerade, während wir darüber so philosophierten, auch dazu ist mir was eingefallen. Und zwar würde ich sagen, dass das Beste an den Oscars dieses Mal tatsächlich die Dankesreden waren. Weil die meisten, die interessantesten Dinge und die wichtigsten Botschaften sind dieses Mal in den Dankesreden passiert. Und ich wollte kurz erwähnen, Jimmy Kimmel hat moderiert, wenn man das Moderieren nennen kann. Denn er hat einen so semi-lustigen Anfangsmonolog gehalten und dann hat er noch zweimal so Blips gemacht und dann hat er am Ende noch ein Schild umgedreht und nochmal einen Witz über Will Smith gemacht. Und das war's. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr lustiger, ich mag seine Late Night, ich mag seine Art, Comedy zu machen. Und ich weiß nicht, ob es an ihm lag, aber wahrscheinlich lag es irgendwie an der Regie. Aber ihm wurde unglaublich wenig Raum gegeben, irgendwas zu moderieren. Also es war alles so ein bisschen arg steif tatsächlich. Dann haben sie Leute auftreten lassen, um zum Beispiel Musiksongs, da Musik, apropos, ganz kurzer Pin noch dazu, anzumoderieren. Auch das waren quasi Laudatoren, aber auch die standen da dann so ein bisschen verloren alleine auf der Bühne und haben irgendwas gesagt dazu. Und dann hörte es da auch wieder auf. Aber Musik, gut, dass mir das noch eingefallen ist, der beeindruckendste Auftritt des ganzen Abends, den hat Lady Gaga hingelegt. Die war nominiert für ihren Song, den sie geschrieben hat für Top Gun Maverick. Dieser Song ist eigentlich ultra patriotisch präsentiert, so wenn ich denke, wo fängt der Super Bowl an und wo fliegen die Kampfflieger hier rüber? Was ja sehr passend ist, dass es der Song für Top Gun ist. Aber es ist jetzt nicht mein favorisierter Song. Und sie hat das aber, sie hat sich umgezogen, abgeschminkt, hat sich im schwarzen T-Shirt und zerrissenen Jeans mit einem Flügel neben ihr Gitarristen und Schlagzeuger, die aber eigentlich zu 80% gar nichts getan haben, hingesetzt, erzählt, was ihr dieser Song bedeutet und wie sie den geschrieben hat und dass es um Helden im Alltag geht und dass manchmal man sich selber quasi der beste, größte Held sein soll. Und dann hat sie da zu 80% a cappella diesen Song mit allem Leib und Seele, den sie hat, performt. Und es war für mich der krasseste Moment des ganzen Abends. Sie hat den Oscar nicht gewonnen, aber das war für mich definitiv das Krasseste an diesem ganzen.
Oh, Schatz, ich krieg Gänsehaut, wie du das erzählst. Das war ja wirklich eine Hymne an Lady Gaga. Und ja, dem stimme ich zu.
Ja, ich stehe dazu.
Das ist auch wirklich so. Das ist auch absolut gerechtfertigt. Aber man muss wirklich auch sagen, wenn das Highlight eines Abends eine ungeschminkte, a cappella singende Lady Gaga in zerrissenen Jeans und T-Shirt auf der dunklen Bühne ist, sagt das auch viel aus. Denn, auch da stimme ich Schatzi absolut zu, es war mit Abstand die unspektakulärste Oscar-Verleihung, die wir bisher jemals gesehen haben. Und mit jemals meinen wir die letzten 15 Jahre. Wir haben da auf eine Historie zurückzublicken. Und ja, der in Anführungszeichen witzigste Witz, und auch das ist bezeichnend, war noch das, was Jimmy Kimmel, als er durch die Reihen gegangen ist und mit diversen Gästen und Gästinnen geredet hat, rausgehauen hat, dass Malala demnächst den Oscar für Malala Land kriegen wird. Wow.
Sie fand's nicht so lustig?
Nee, Malala fand über gar nichts lustig. Der hat sie so ein bisschen interviewt und hat versucht, so ein bisschen in ihr zu shakern, würde man sagen. Und Malala war eiskalt. Die hat das completely abgeblockt. Also, ja, auch da hat Jimmy, also da hat er, das war ein bisschen sad, da hat er mal endlich versucht, so ein bisschen Stimmung zu machen und ein bisschen witzig zu sein und dann beißt er sich da an Malala auch noch seine Zähne aus.
Kurzer Nachtrag zu Malala, sie trägt Ralph Lauren, um das hier nochmal anzubringen.
Jetzt wissen wir das auch, das silberne Kapuzenkleid.
Ralph Lauren.
Ja, Ralph Lauren. Also deswegen hat sich dann Jimmy Kimmel schnell zu Colin Farrell und seinem Sohn in der Reihe davor geflüchtet und mit denen dann noch so ein bisschen geschäkert. Und das war's auch schon wieder.
Aber Laura, schlimmer als die 1Live-Krone und das Interview kann es nicht werden.
Nein, also schlimmer als das Interview mit Paula Hartmann gibt's nicht mehr. Von dem her, da waren die Oscars schon gut mit dabei. Da konnte nicht mal Malala konnte Paula Hartmann Konkurrenz machen. Naja, aber ansonsten glaube ich, lag es halt wirklich daran, dass es einfach letztes Jahr den Skandal der Skandale gab.
Ja, und die haben wieder so richtig die Handbremse angezogen. So richtig.
Schatzi, also übrigens für alle, die es nicht wissen, letztes Jahr hat aus Versehen oder mehr oder weniger aus Versehen.
Nein, nicht aus Versehen.
Will Smith ist in Aussehen ein bisschen ausgerastet und auf die Bühne gestürmt und hat Chris The Rock einmal schön eine ins Gesicht gepfeffert. Ja, das war natürlich alles ein bisschen arg krass. Und dementsprechend haben die halt dieses Jahr komplett zugemacht und drunter zurückgerudert. Es gab sogar ein komplettes Team, Leute, die nur dafür eingestellt waren, darauf zu achten, dass es nicht eskaliert. Ich weiß nicht, was die da irgendwie genau gemacht haben, aber ich habe im Vorhinein wirklich gelesen, dass es wirklich ein Special-Team gibt, die nur darauf achten, dass nichts passieren wird. Allein das spricht schon Bände. Und so weich gespült war halt auch der Abend. Also der Abend war so glatt gebügelt, glatter als 20 Mal durch die Mangel gedreht und dann noch mit der Hand drüber gebügelt. So glatt gebügelt war dieser Abend. Glatter als der champagnerfarbene Teppich, als er frisch aus der Fabrik kam. Und dementsprechend gibt es auch wirklich nicht mehr zu sagen. Dann haben einfach auch noch immer die gleichen Filme die gleichen Preise gekriegt. Und dann war es irgendwann zu Ende. Ja, ciao.
Ja, aber es war sehr schön, durch die Zeitumstellung waren wir dann schon um 4.30 Uhr mit der ganzen Chose durch und konnten doch noch ein bisschen schlafen.
Ja, der Burner, ich habe sogar noch richtige anderthalb Stunden Schlaf gekriegt, das war einfach nur der Knaller, aber mir ist das ja komplett wurscht, dafür hat es sich sehr gelohnt. Und trotzdem, also ich hatte Spaß, so war es nicht. Ich habe das trotzdem gerne angeschaut, es war auch kurzweilig, weil es auch zackig alles hintereinander wegging, dafür war der Abend ja auch dann so glatt gebügelt, dass alles wie am Schnürchen lief und ein Preis nach dem anderen rausgeregelt wurde und dann war einfach irgendwann Schluss. Und dann hat einfach zum 7. Mal Everywhere, Everything, All at Once gewonnen und dann waren alle happy und dann war es vorbei.
Ja, und es wurde sehr viel natürlich, es wurde nicht so viel Mama und Papa gedankt. Davor wurde viel gesagt, hört nicht auf zu träumen und es gibt noch, the dream is real und ihr könnt es schaffen und so. Das war das große Theme.
Da hast du wirklich recht. Was zu Beginn unserer Oscar-Karriere noch Mama und Papa waren, was ich dann irgendwann in Gott gewandelt hatte, war diesmal tatsächlich, und das fand ich wirklich auch schon stark, weil klar, es liegt irgendwie auf der Hand, aber ich fand es da schon bemerkenswert zu beobachten. Dieses Jahr wurde außergewöhnlich oft wirklich explizit dem Team gedankt, auch den Mitnominierten und am Ende halt auch so generell an Durchhalten und Glauben und Hoffnung und so weiter appelliert. Und das war schon cool. Das hat mir auf jeden Fall auch immer wieder, hat mich berührt.
Genau, deswegen sage ich ja, für mich waren die krassen, die Highlights waren die Dankesreden. Da wurde der meisten Inhalt gesagt und das stimmt total. Das ist halt das, was nicht von den Oscars vorher glatt gebügelt werden konnte, war das, was einem am ehesten noch berührt hat.
Jo Leute, in diesem Sinne, glaubt an euch, gebt niemals auf.
Ja, gebt niemals auf. Falls ihr doch noch Hollywood-Schauspieler werden wollt, wagt es, verhungert dabei bitte nicht, aber wagt es.
Oder auch wenn ihr was anderes werden wollt. Jeder Mensch hat Träume im Leben. Wenn ihr da noch nicht hingekommen seid, gebt nicht auf. Eure Zeit wird noch kommen. Peace. In diesem Sinne, Schatzi, hab ich natürlich noch eine ultimativ passende Quizfrage für dich. Wie sollte es auch anders sein?
Ich habe schon gesehen, welche ultimative nachhaltige Quelle nachher noch zitiert wird und ich freue mich jetzt schon.
Leute, es liegt auf der Hand. Ihr könnt ja jetzt schon mal drüber nachdenken. Es geht um ein hollywoodeskes Thema. Es geht um Oscar-Preisträgerinnen und Hollywood-Stars. Da gibt's nur ein Nachrichtenportal, was da die wirklich wahren Infos drüber liefert. Aber dazu kommen wir gleich. Davor stelle ich Schatzi erstmal noch ihre Frage. Tja, Schatzi, sie ist perfekt passend zur Folge. Worüber haben wir geredet? Ja, wir haben über die Oscars geredet. Das heißt, ja, es wird vielleicht eine kleine, feine Oscar-Folge. Here we go. Hast du deinen leberwurstfarbenes Hosenanzüglein an?
Oh, das steht mir gar nicht, aber ja.
Ja, du, da hat vieles Menschen auch nicht gestanden, als ich mir die ganzen Kleider angeschaut habe.
Also mit meiner Hautfarbe ist es keine gute Idee.
Es hatten so viele Menschen an diesem Abend irgendwelche weißen Kleider an und die waren so blass darin, das kannst du dir nicht vorstellen. Also von dem her würde das perfekt passen. Zieh dir deinen rosafarbenen Hosenanzug an und dazu deine Lack-Barfuß-Schüleins und dann
stopfst
du dir in deine Hosentasche noch den kleinen Zettel, wo du deine Dankesrede drauf gekritzelt hast. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage, Schatzi. Oscar-Preisträgerin Charlize Theron wurde im Alter von 18 Jahren von einem Schauspielagenten entdeckt, als sie A. eine Scherzdurchsage in einem Supermarkt machte? Oder B, sich lautstark mit einem Bankangestellten stritt? Oder C, Freunden bei einem Konzert Songs in Gebärdensprache übersetzte? So, Schatzi, A, B oder C, was verhalf Charlize Theron quasi zum Durchbruch?
I don't know. Keine Ahnung. Also, das, was mir jetzt am plausibelsten vorkommt, auch wenn natürlich C sehr cool wäre, aber ich weiß nicht tatsächlich, ob als Charlize Theron 18 war, Schauspiel-Scouts auf Gebärdensprache aus waren, macht für mich tatsächlich irgendwie B am meisten Sinn, weil da ja durchaus Theatralik durchkommt und auch Schauspielkunst und Ausdrucks-, Gesichtsausdruckskraft und Ausstrahlung und sowas. Wenn man sich in einer Bank mit einem Mitarbeiter streitet, würde ich das sehen, dass man da erkennt mit diesem, ah, die kann was, die hat eine krasse Präsenz. Ich glaube, die könnte sich als Schauspielerin gut machen. Deswegen nehme ich ganz unkompliziert B.
Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer B, weil sie einfach mal wieder äußerst intelligent kombiniert hat. Ja, also, ich würde auch sagen, Antwortmöglichkeit Nummer C ist auf jeden Fall eine falsche Fährte, denn es ist ja gerade eine andere Gebärdendolmetscherin krass im Game, und zwar die, die Rihanna beim Super Bowl gedolmetscht hat quasi. Die geht gerade so richtig krass viral. Das habe ich jetzt auch schon selber mitbekommen, obwohl mein Instagram ja eher nur regional unterwegs ist, dass die Gebärdendolmetscherin, die beim Super Bowl da war und den Auftritt von Rihanna gedolmetscht hat.
Ist es Dolmetscher oder ist es, also im Englischen ist es Interpreter, was ich irgendwie schöner finde.
Das stimmt, sie hat auch krass interpreted, aber auf Deutsch ist es natürlich Dolmetschen, weil Rihanna singt in der einen Sprache und sie übersetzt es in die andere Sprache. Ja. Obwohl sie aber auch selber, oft sind ja Dolmetscher quasi Muttersprache das eine und machen dann das andere, sie ist auch selbst gehörlos. Aber
ach, cool.
Auf welche Art und Weise auch immer hat sie natürlich trotzdem Rihannas Lyrics irgendwie verstehen, hören, wahrnehmen können, wie auch immer. Und hat sowas krass von abgeliefert. Also das war eine geilere Performance, was die gemacht hat als Rihanna und ihre Leute auf der Bühne. Guckt euch das mal gerne an. Das ist wirklich sehr beeindruckend und macht auch sehr gute Laune, wenn man dieser Frau dabei zusieht, wie sie quasi Rihannas Auftritt in amerikanische Gebärdensprache übersetzt. Dementsprechend ist das aber quasi nicht Charlize Theron gewesen und auch nicht vor 1000 Jahren. Genauso wenig hatte das irgendwas mit Supermarktdurchsagen zu tun. Das wäre ja auch komisch gewesen. Nein, es handelt sich tatsächlich um einen Streit mit einem Bankangestellten und das begab sich folgendermaßen. Und dazu möchte ich natürlich jetzt, wie Schatzi sich schon die ganze Zeit drauf freut.
Ja, ich freue mich schon. Ich bin schon ganz heiß drauf, was das höchstqualitativste Journalismusjournal unseres Vertrauens darüber schreibt. Und das ist irgendeine Story für irgendeinen ganz anderen Tag mal.
Oh ja, da können wir gerne auch mal noch einen Pin setzen. Aber das höchst qualitative Nachrichtenjournal unseres Vertrauens ist natürlich, wie soll es anders sein, Promiflash. Und Promiflash schreibt, Charlize Theron. So kurios wurde sie entdeckt. Sie ist eine der größten Schauspielerinnen Hollywoods. Kaum zu glauben, dass Charlize Theron eigentlich nach Amerika kam, um Tänzerin zu werden. Doch dann wurde sie ganz zufällig von einem Agenten auf einem Boulevard in Hollywood entdeckt. Angeblich schrie Charlize lauthals ihr Gegenüber an, weil ihre Schecks nicht akzeptiert wurden und machte so eher unfreiwillig auf sich aufmerksam. In der Interview berichtet sie, der Scheck war von einer ausländischen Bank ausgestellt worden und ich besaß keinen amerikanischen Pass. Diese Kombination gefiel dem Mann nicht. Oh Gott, ich muss selber über mich lachen. Diese Kombination gefiel diesem Mann nicht. Und da ich pleite war, meine Miete ausstand und ich am Morgen nie wusste, was ich abends essen sollte, stand ich ziemlich unter Spannung. Und das hat der Kerl dann zu spüren bekommen, wobei ich wirklich nicht unhöflich war, sondern nur verzweifelt. Tja, Leute, jetzt wissen wir das auch. Viel mehr hat Promiflash dazu auch nicht mehr zu sagen. Sie schreiben nur noch, immerhin hat ihre Tanzausbildung ihr auch im Schauspielbereich viel gebracht. Sie wird wieder zitiert. Auch heute verlasse ich mich bei meinen manchen Rollen eher auf meine Körpersprache als auf das gesprochene Wort, klärt die 39-Jährige auf, die inzwischen nicht mehr 39 ist, denn dieser Artikel ist vom 13. September 2014.
Wow, hast du wieder gut recherchiert. Letzte Woche 2011, dieses Jahr, dieses Mal 2014. Und ach ja, die Band von 1763 letztes Mal ist auch nicht außer Acht zu lassen.
Die Heidinios, wir erinnern uns.
Ja, das hat es leider nicht bis Ende geschafft. Aber Heidinius und Goethe-Ultras war, nee, was war das? Goethe,
Die Marie Antoinette.
Nein, nein, nein. Du hattest auch was von der Goethe-Gönnung und den Heidinius erzählt. Die gehobene ältere Mittelschicht, die sich auf ihre Goethe-Gönnung wartet, war auch hoch im Kurs, ob das es in den Titel schafft.
Ja, auch das. Ja, manchmal haben wir so viel, das kann nicht alles in den Titel rein. Aber sollte ich jemals mal noch eine Band gründen, was ziemlich sicher nicht passieren wird,
die Heidinios.
Aber dann werden sie definitiv die Heidinios heißen. In diesem Sinne, Leute, ich sag's nochmal, glaubt an euch selber, lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch niemals sagen, dass eure beste Zeit schon vorbei wäre. In diesem Sinne, unsere beste Zeit ist auch noch lange nicht vorbei. Das haben wir auch in dieser Folge wieder schwer bewiesen, denn da kann man sich eigentlich auch nur steigern. Haltet durch, es kommt nächste Woche wieder nochmal neuer, geiler Content mit hoffentlich mehr spektakulären Infos, die nicht mit der Oscar-Verleihung zu tun haben. Und jetzt labere ich mich auch nicht mehr weiter um meinen nicht mehr vorhandenen Kragen. Ich gehe jetzt nochmal ein paar Artikel zu Everything, Everywhere, All at Once durchlesen, weil noch lässt mich das Ganze nicht los. Und dann gucke ich mir am besten nichts Neues an. Und wenn ich dann noch lebe, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.